HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Jeweils am ersten Freitag im Monat hören Sie hier in HR2 Kultur eine halbe Stunde Nachrichten und Berichte aus den jüdischen Gemeinden und dem jüdischen Kulturleben in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Schule mit dem Gewissen extra. Die jüdische Lichtigfeld-Schule in Frankfurt besteht seit knapp 20 Jahren. Ein bedeutender Arbeitsrechtler, von den Nazis verfolgt. Vor 150 Jahren wurde Hugo Sinzheimer geboren. Und seid nicht gleichgültig, 20 Jahre Holocaust-Mahnmal in Berlin. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem bevorstehenden jüdischen Pessachfest und seiner Bedeutung für die Weitergabe von Geschichte und Identität. Zu unserem ersten Beitrag. Die jüdische Schule in Frankfurt hat eine lange und wechselvolle Geschichte. Gegründet wurde sie 1804. Sie war vor dem Holocaust die größte jüdische Schule in Deutschland. 1942 wurde sie von den Nazis geschlossen. Viele der damaligen Lehrer und Schüler wurden ermordet. Vor knapp 20 Jahren dann konnte die Isaac-Emil-Lichtigfeld-Schule wieder in das alte Gebäude einziehen.
Betreten kann man das altehrwürdige Gebäude der Lichtigfeld-Schule in Frankfurt-Nordend nur, nachdem man eine Sicherheitsschleuse durchquert hat und von der Security kontrolliert wurde. Trauriger Alltag in einer jüdischen Einrichtung. Direktorin des jüdischen Gymnasiums, zu dem auch eine Grundschule gehört, ist Noga Hartmann.
Wir sind eine staatlich anerkannte Schule mit dem Gewissen extra, dass wir die jüdische Tradition und Religion und den jüdischen Jahreskreis pflegen und leben. Wir haben ganz viele Anregungen des Judentums, die wir hier nicht nur an Festen und Feiertagen und Gedenktagen erleben und leben, sondern auch im Unterricht verschiedene Werte, verschiedene Anregungen des Judentums.
Rund 700 Schülerinnen und Schüler besuchen die Lichtigfeld-Schule. 70% von ihnen sind jüdischen Glaubens. Zu den nichtjüdischen Schülerinnen gehört die 18-jährige Mathilda.
Also es gibt viele Aspekte, die mich dem Judentum näher bringen hier an der Schule. Die ganzen Feiern und Gedenktage, die wir haben. Also man denke an Purim zum Beispiel, wo wir uns alle verkleiden und verkleidet in die Schule kommen und zusammen Megillat Esther lesen. Oder Chanukka, an dem wir zusammen die Kerzen der Chanukia zünden. Aber das ist eben das Schlagwort hier, wir machen das gemeinsam.
Und auch wenn im Kollegium nur 15% jüdische Lehrkräfte sind, prägt das Judentum doch den Unterricht.
Wir haben den jüdischen Religionsunterricht, der Pflicht ist, genauso wie die hebräische Sprache, die moderne hebräische Sprache, für alle Schülerinnen und Schüler. Also in dem jüdischen Religionsunterricht unterrichten wir auch über andere Religionen. Aber aus dem Blickwinkel des Judentums.
Und beim Schulessen gilt natürlich alles koscher.
Das ist aufwendiger. Wir haben auch einen Maschgiach, der die Aufsicht für die Kaschrut hat. Aber ich muss sagen, wir haben richtig leckeres Essen. Das Essen wird hier frisch und täglich zubereitet. Fleischiges Essen mit Variationen für Veganer und Vegetarier.
Rund 80% der Kosten refinanziert das Land Hessen. Dazu kommt noch ein Schulgeld von bis zu 450 Euro monatlich, das die Eltern zahlen, sowie ein jährlicher Zuschuss der jüdischen Gemeinde Frankfurt von rund 4 Millionen Euro. Gut investiertes Geld, sagt Schulleiterin Noga Hartmann. Denn nicht nur den religiösen jüdischen Eltern bedeutet die Schule sehr viel.
Grundsätzlich wollen sie, dass wir die jüdische Tradition weitergeben. Mit Freude, ja, mit Herz und Verstand. Weil, wie man weiß, ist das Judentum eine sehr kleine Minderheit, die statistisch gesehen auch schwindet. Und die Idee ist, das Zepter der Tradition weiterzureichen.
Gerade nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem gestiegenen Antisemitismus in Deutschland ist eine jüdische Schule wichtiger denn je, meint der 18-jährige Schüler Norman.
Aber in der Schule weiß ich, ich kann sagen, was ich denke und da werde ich auf jeden Fall aufgefangen mit meiner Meinung. Und dann können wir darüber diskutieren. Und es ist ein sicherer Raum, in dem wir diskutieren können, weil ich mir keine Sorgen machen muss darüber, dass meine Klassenkameraden mein Zuhause rausfinden wollen und wissen, wo ich wohne und mich dann angreifen wollen. Sondern ich weiß, wenn ich mit dir diskutiere, bleibt es sachlich und danach können wir alle zusammen noch einen Kaffee trinken gehen.
Die Lichtigfeld-Schule in Frankfurt, ein Ort, an dem sich jüdische Kinder und Jugendliche sicher fühlen und Gemeinschaft leben können. Gerade in Zeiten wie diesen unglaublich wichtig. Michael Hollenbach hat uns die Schule vorgestellt. Am 11. April vor 150 Jahren kam Hugo Sinzheimer zur Welt, ein bedeutender Arbeitsrechtler, nicht nur in Deutschland. In seinen theoretischen wie in seinen praktischen Arbeiten nahm er den Menschen im Recht in den Blick. Und zugleich steht sein Leben geradezu beispielhaft für die Gefährdung und den Untergang der Demokratie in Deutschland. Als Jude, als Sozialdemokrat und wegen seiner Nähe zu den Gewerkschaften nahm ihn die NS-Diktatur schon früh ins Visier. Das in Frankfurt ansässige gewerkschaftsnahe Hugo-Sinzheimer-Institut für Arbeits- und Sozialrecht erinnert in diesen Wochen an sein Leben und sein Werk.
Es ist ja vor allem Tarifgedanke zu nennen. Dass wir überhaupt Tarifverträge haben, das ist nachhaltig Sinzheimer zu verdanken.
Als Vater des Arbeitsrechts, so wird Hugo Sinzheimer heute häufig bezeichnet. Der Rechtshistoriker Hannes Ludiger schreibt aktuell eine Biografie über den einflussreichen jüdischen Juristen. Sinzheimer kam 1875 in Worms zur Welt. Er ging aufs Gymnasium und studierte Rechtswissenschaften und Nationalökonomie.
In München hat er studiert, in Freiburg hat er studiert, an der Berliner Universität hat er studiert und in Marburg. Und dann wurde er schließlich in Heidelberg promoviert, 1898. Aber er hat keine klassische Doktorarbeit geschrieben, kein Buch. Er wurde einfach, was damals auch üblich war, mit zwei Exegesen promoviert.
Nach seinem Rechtsreferendariat ließ sich Sinzheimer 1903 als Rechtsanwalt in Frankfurt am Main nieder.
Er hat 1913 geheiratet, hatte 4 Kinder, Gertrud, Hans, Eva und Ursula.
Bis 1933 lebte und wirkte Sinzheimer in Frankfurt am Main. Hauptberuflich war er als Anwalt tätig. Als Politiker war er Teil der verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung und vor allem dafür verantwortlich, dass soziale Grundrechte in die Verfassung aufgenommen werden. Doch er war nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wissenschaft aktiv.
Er war Herausgeber einer Zeitschrift, die nannte sich einfach Arbeitsrecht. Und damit hat er letztlich auch das Arbeitsrecht als wissenschaftliche Disziplin etabliert.
Als Honorarprofessor lehrte Sinzheimer Arbeitsrecht und später auch Rechtssoziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sinzheimer war bekennender Jude. Seine Antrittsvorlesung 1920, ein Vorbote seiner Zukunft.
Nationalkonservative und nationalsozialistische Studenten versucht haben, die Vorlesung zu verhindern, zu unterbrechen. Studenten wie etwa Franz Neumann, ein späterer Schüler auch von ihm, haben ihn letztlich auch vor körperlicher Gewalt, vor Angriffen durch Nationalisten geschützt.
Die Machtergreifung Hitlers 1933 war schlussendlich ein Einschnitt in seinem Leben.
Sinzheimer wurde im März, das Datum lässt sich schwer rekonstruieren, es war vermutlich Ende März, in die sogenannte Schutzhaft genommen. Er wurde ins Gefängnis gesteckt, etwa für eine Woche, und danach ist er sofort aus Frankfurt ins Saarland geflohen. Das Saarland stand damals unter Völkerbundsverwaltung und vom Saarland aus ist er dann nach Holland geflohen, nach Amsterdam. Er kannte da bereits von früheren Urlaubsreisen tatsächlich Wissenschaftler, die ihm geholfen haben, eine Anstellung an der Universität in Amsterdam und in Leiden zu erhalten.
7 Jahre später besetzten die Nazis die Niederlande.
1940 wurde er von den Nationalsozialisten verschleppt in ein Lager bei oder in Kleve, das ist relativ unbekannt. Dort blieb er etwa 8 Wochen, kam körperlich sehr geschwächt zurück und lebte dann 2 Jahre noch bis zum Untertauchen in Holland. Ständige Verfolgung, die Familie musste den Judenstern tragen. Die Maßnahmen der deutschen Behörden wurden immer strenger, es standen ständig Razzien auf dem Plan.
1942 musste Hugo Sinzheimer untertauchen, um der Deportation in ein Vernichtungslager zu entkommen. Im September 1945 verstarb er, vermutlich an einem Schlaganfall.
Angeblich, so wird berichtet, ob das wirklich stimmt, kann ich nicht sagen, wollte er sich die Schnürsenkel zubinden und ist dabei umgefallen.
Noch 80 Jahre später kann man die Spuren des Arbeitsrechtlers entdecken.
Es ist ja vor allem Tarifgedanke zu nennen, dass wir überhaupt Tarifverträge haben oder dass eben auch die Gewerkschaften anerkannt wurden als Verhandlungspartner gegenüber den Arbeitgeberverbänden oder gegenüber Unternehmern.
Doch auch seine Verfolgung durch die Nationalsozialisten wirkt lange nach.
Die ganze Arbeitsrechtswissenschaft, die sozialdemokratisch geprägt war, zwischen 1918 und 1933, hatte mehr oder weniger in den Post-Nazi-Jahren, so drücke ich es mal aus, keine Chance. Keiner seiner Schüler hat einen Lehrstuhl in der Bundesrepublik Deutschland für Arbeitsrecht erhalten. Kein einziger.
Lena Spilger erinnerte an den jüdischen Arbeits- und Sozialrechtler Hugo Sinzheimer, der vor 150 Jahren geboren wurde. Ende Januar wurde daran erinnert, vor 80 Jahren wurde das KZ Auschwitz befreit. 80 Jahre ist es her, dass mit dem Ende der Nazi-Herrschaft der Holocaust zu Ende ging und eigentlich überhaupt erst offenbar wurde, mit welchen Gräueltaten die systematische Vernichtung des europäischen Judentums verbunden war. Und es hat dann noch einmal 60 Jahre gedauert, bis in Berlin mit dem Holocaust-Mahnmal ein zentraler Gedenkort für die ermordeten Juden eingerichtet wurde.
For I am the voice of 6 million murdered Jews, of which 1.5 million were children. And I am also the voice of the lucky few, the voice of survivors.
Die Worte, die die polnische Holocaust-Überlebende Sabina van der Linden-Wolanski bei der Einweihung des Holocaust-Mahnmals vor 20 Jahren sprach, spielten auch bei der Gedenkveranstaltung eine wichtige Rolle. Für den Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Uwe Neumerker, zielen sie auf das Kernanliegen des Denkmals.
Sie hat ja nicht nur als Stimme der 6 Millionen Ermordeten gesprochen, sondern auch als Stimme der Überlebenden. Und diese Botschaft, die sie damals in die Welt getragen hat, die ist zumindest in unseren Herzen noch immer lebendig. Und wir versuchen, ihr Erbe, ihre Botschaft auch weiterzutragen, seid nicht gleichgültig.
Neben Neumerker saß auch Lea Roos auf dem Podium. Die Publizistin verwies auf die Anfänge des Projektes. Gemeinsam mit dem Historiker Ernst Jeckel hatte sie bereits in den 70er Jahren die Idee eines Denkmals in die Öffentlichkeit getragen.
Wir wollten an die Tat erinnern. Wir wollten an die Opfer erinnern. Und wir wollten, dass ihre Namen nicht vergessen werden.
Doch erst nach dem Fall der Mauer sollte das Projekt Realität werden. In einer Fernsehdokumentation des SWR wurde noch einmal an die lange und umstrittene Entstehungsgeschichte des riesigen Stelenfeldes im Herzen Berlins erinnert. Die Tatsache, dass der Graffiti-Schutz für die Stelen ausgerechnet von jener Firma stammte, die 60 Jahre zuvor in den Vernichtungslagern der Nazis das berüchtigte Gas Zyklon B geliefert hatte, Degussa, führte zu heftigen Diskussionen im Kuratorium der Stiftung. Dennoch wurde das Denkmal am 10. Mai 2005 eingeweiht. Als mindestens so wichtig hat sich in den vergangenen Jahren allerdings der Ort der Information entwickelt. Die Räume unter einem Teil des Stelenfeldes enthalten Dokumente über den Holocaust und erzählen die Geschichte betroffener jüdischer Familien.
Dieser Ort der Information ist so immens wichtig, weil das Wissen um die Dimension des Holocaust, vor allem im Osten, immer noch zu gering ist. Und Empathie für die Opfer kann ich nur empfinden, wenn ich historische Informationen habe. Und wer den Ort der Information besucht, geht auch ganz anderen Auges durch dieses Stelenfeld. Das Stelenfeld hat seine Wirkung, aber mit den Gesichtern vor Augen, mit den Geschichten im Kopf, sehe ich dieses Stelenfeld ganz anders und bin ganz anders verunsichert.
Seid nicht gleichgültig. Auch das eine wichtige Botschaft des Holocaust-Mahnmals in Berlin. An seine Entstehung vor 20 Jahren wurde vor kurzem in Berlin erinnert, Matthias Bertsch berichtete.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute von und mit Carina Dobra.
Die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, Mirjam Wenzel, erhält den mit 45.000 Euro dotierten Hessischen Kulturpreis. Wenzel sei eine wichtige Stimme im Kampf gegen Diskriminierung und Antisemitismus in Deutschland, sagte Ministerpräsident Boris Rhein in Wiesbaden. Sie habe maßgeblich dazu beigetragen, jüdisches Leben sichtbarer zu machen und Museen innovativ und digital aufzustellen. Das Land Hessen vergibt den Kulturpreis seit 1982 für besondere Verdienste in Kunst, Wissenschaft und Kultur. Wenzel ist promovierte Philologin und seit 2016 Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt. Die Preisverleihung ist am 24. April in Frankfurt geplant. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau schließt bis auf Weiteres die Darmstädter Michaelsgemeinde. Dort waren im vergangenen Dezember auf einem Weihnachtsmarkt antisemitische und anti-israelische Symbole durch eine Palästina-Solidaritätsgruppe angeboten worden. In der Folge waren mehrere Strafanzeigen gegen die Gemeinde und die Kirche erstattet worden. Auch die Landeskirche selbst hatte Anzeige erstattet. Die Gemeindemitglieder würden gebeten, für Gottesdienste die Nachbargemeinden aufzusuchen, teilte die Landeskirche in Darmstadt mit. Dem Pfarrer der Gemeinde war in der Folge die Ausübung seines Amtes untersagt worden. Wie es in Zukunft mit der Gemeinde weitergeht, bedarf laut Landeskirche weiterer Klärungen. Auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft seien noch nicht abgeschlossen. Die ehrenamtliche Initiative Denkmal am Ort erinnert in den kommenden Tagen in Frankfurt an Menschen, die während der NS-Zeit verfolgt, entrechtet und ermordet worden sind. Am morgigen Samstag und am Sonntag soll unter dem Motto »Jedes Haus hat eine Geschichte zu erzählen« an verfolgte Frankfurter Bürgerinnen und Bürger gedacht werden, teilte die Initiative mit. Mit Ausstellungen, Filmen, Rundgängen, Gesprächen und Musik werde an den einstigen Wohn- und Wirkstätten der Opfer gezeigt, wie schleichend die Entmenschlichung und Abschaffung der Demokratie verlief. Vor der Herrschaft der Nazis waren beispielsweise Kaufhäuser auf der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil in jüdischem Besitz. Mit dem sogenannten April-Boykott am 1. April 1933 habe der NS-Staat eine gezielte Kampagne gegen die jüdischen Geschäftsinhaber gestartet. Sie wurden boykottiert, kriminalisiert und zum Verkauf gezwungen, heißt es in der Mitteilung. Die deutschlandweite Initiative Denkmal am Ort setzt sich nach eigenen Angaben seit 2016 für eine offene Gesellschaft ein. Sie geht zurück auf das niederländische Projekt Open Jewish Homes. Gemälde aus allen Schaffensphasen des russisch-französischen Künstlers Marc Chagall sind in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 in Düsseldorf zu sehen. Chagall wuchs als ältestes Kind einer jüdisch-orthodoxen Familie im heutigen Belarus auf. In seinen Bildern und Glasmalereien reflektierte er zeitlebens seine religiöse Herkunft. Die Schau zu seinem 40. Todesjahr präsentiert bis zum 10. August rund 120 seiner Werke. Seine fantastisch-poetischen Bildwelten und deren Motive gelten bis heute als rätselhaft und die leuchtend intensive Farbigkeit als außergewöhnlich. Ein Schwerpunkt der Schau Chagall liegt auf frühen Arbeiten aus den Jahren zwischen 1910 und 1923. Neben den Einflüssen der Avantgarde zeige sich darin auch die gesellschaftskritische und bisweilen dunkle Seite seines Werks, erklärten die Ausstellungsmacher. Zu seinen bekannten Motiven gehören etwa schwebende Menschen und Tiere, Riesen, Winzlinge und Mischwesen. Das letzte Bild, Exodus, beschäftigt sich auch mit der Geschichte des jüdischen Volks und verbindet nach den Worten von Kuratorin Susanne Meyer-Büser alle Motive seines Werks.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus der Welt des Judentums hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. In wenigen Tagen feiern Juden in aller Welt das Pessachfest. Für Daniel Neumann sind die Rituale des Festes, vor allem der sogenannte Sederabend zu Beginn, ein gutes Beispiel dafür, wie man Geschichte, Weisheit und Identität durch die Stürme der Zeit trägt, um sie an die kommenden Generationen weiterzugeben.
Jedes Frühjahr begehen Juden das Pessachfest. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest des Auszugs aus der ägyptischen Sklaverei oder einfach das Fest der Freiheit. Es ist der Feiertag, der weltweit von den meisten Juden begangen wird. Ganz gleich, wo sie leben, ganz gleich welchen Alters und unabhängig vom Grad der Religiosität. Freilich, nicht alle befolgen sämtliche Vorgaben, die mit dem Pessachfest einhergehen. Nicht alle verzichten auf den Verzehr von Gesäuertem. Und nicht alle essen Matzah, also das ikonische, meist quadratisch flache, ungesäuerte Brot, welches zu einem der bekanntesten Symbole des Pessachfestes geworden ist. Nicht alle halten sich also an alles. Und manche halten sich an gar nichts. Aber die übergroße Mehrheit begeht zumindest den ersten Abend des Festes, den Sederabend, in dem man im Kreis der Familie, von Freunden oder in der jeweiligen jüdischen Gemeinde die biblische Geschichte nacherzählt. Wobei das Erzählen bei weitem nicht ausreicht. Vielmehr muss die Geschichte gespürt werden, geschmeckt werden, erlebt werden, weshalb man bestimmte Speisen isst, bestimmte Handlungen ausführt, bestimmte Erinnerungen wachruft, bestimmte Stimmungen entfacht. Und obwohl Kinder im Judentum immer eine wichtige Rolle spielen, sind sie an diesem Abend noch wichtiger. Denn sie sind die Hauptadressaten der Botschaft. Und sie sind diejenigen, die die jüdischen Ideen und Werte verinnerlichen, verwirklichen und weitertragen sollen. Was das Pessachfest auch für Außenstehende, ja eigentlich für alle Menschen besonders macht, ist die Art und Weise, wie Geschichte, Identität und Werte gelehrt und transportiert werden. Und das bereits über Tausende von Jahren. Gerade in einer Zeit, in der im Westen ein Kampf um kulturelle Identität tobt, in der die Geschichte des Westens zunehmend in Vergessenheit gerät, in der das Wissen um die moralischen, politischen und kulturellen Fundamente rapide nachlässt und in der Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde entweder zur Verhandlungsmasse werden oder durch äußere und innere Angriffe in Gefahr geraten, braucht es Wissen, Weisheit und ausgefeilte Mechanismen, um die eigene Identität zu bewahren und die eigenen Werte zu schützen. Nun wollen wir Juden uns zwar nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber wenn die Welt etwas von uns lernen kann, dann sind es Überlebensstrategien. Wobei damit nicht das Überleben einzelner Juden gemeint ist. Denn da sieht es angesichts unzähliger Pogrome und Vernichtungsversuche, die im Lauf der Geschichte Millionen jüdische Leben gefordert haben, ziemlich düster aus. Auch wenn es unseren Feinden trotz aller Bemühungen noch nicht gelungen ist, uns vollständig zu vernichten. Gott sei Dank. In der Liturgie des Sederabends heißt es dazu übrigens: Es war nicht nur einer, der sich erhob, um uns zu vernichten, sondern in jeder Generation erheben sich welche, um uns zu vernichten. Aber der Ewige rettet uns aus ihren Händen. Wer glaubt, dies sei übertrieben oder längst überwundene Geschichte, der möge sich die fiebrigen Vernichtungsträume der iranischen Mullahs, der palästinensischen Hamas und all ihrer islamistischer Verbündeter zu Gemüte führen. Dann merkt man schnell, dass wir es nicht mit verstaubter Geschichte oder poetischer Übertreibung zu tun haben, sondern mit geschichtlicher Kontinuität. Der Hass auf die Juden war schon immer da. Er wechselt lediglich die Gestalt und die Methoden. Doch zurück zum Überleben. Trotz aller Versuche der letzten 3.500 Jahre, uns Juden ein für allemal loszuwerden, sind wir immer noch da. Mit Blessuren, Wunden und Narben zwar. Und um unendlich viele jüdische Leben ärmer, aber wir sind trotzdem da. Und das ist eigentlich ein Wunder. Es ist außergewöhnlich. Manche schreiben dies Gott zu. Schließlich sind wir sein auserwähltes Volk, haben einen ewigen Bund mit ihm geschlossen. Einen Bund, der uns zwar nicht unverwundbar macht und uns weder Leid noch Tod erspart, der uns aber immerhin das kollektive Überleben sichert. Das Überleben des Volkes Israel, des jüdischen Volkes. Für diejenigen, denen das zu religiös oder zu metaphysisch ist, gibt es aber eben auch noch andere Gründe, die unser Überleben gesichert haben. Zumindest in religiöser und kultureller Hinsicht. Denn damit kennen wir uns aus. Dort liegt unsere Expertise. Darin sind wir Profis. Mit anderen Worten, wir wissen, wie man sein eigenes Erbe schützt, wie man seine Identität bewahrt und wie man Werte und Ideale durch die Stürme der Zeit transportiert. Ein wesentliches und erfolgreiches Rezept findet sich in der Art und Weise, wie wir das bewahren, was uns ausmacht, das vermitteln, was wir sind und das weitergeben, was wir sein wollen. Wir tun dies etwa durch das Lernen der eigenen Geschichte. Durch die Auseinandersetzung mit unseren Texten, durch das Ringen mit den fundamentalen Ideen. Das tun wir allerdings nicht nur im intellektuellen Elfenbeinturm, sondern wir übersetzen es in Bräuche, in Rituale und in Zeremonien. Nicht allein und nicht in Abgeschiedenheit, sondern in der Familie, mit Freunden, mit Bekannten und in der Gemeinschaft. So wie bei den jüdischen Feiertagen und speziell am Sederabend. Mit den Geschichten, den Bräuchen und den haptischen Elementen. Denn dieser Abend ist mehr als festliches Essen und er ist mehr als gesellschaftliches Zusammensein. Er ist eine jährlich wiederkehrende Garantie dafür, dass wir nicht vergessen, wer wir waren und wer wir sind. Er ist ein erprobtes Mittel, um kulturelle Identität zu bewahren. Ein Anker, der vor Tausenden von Jahren ausgeworfen wurde und dessen Seil noch immer hält. Wir erfahren an diesem Abend Jahr für Jahr, wo wir herkommen. Wir waren Fremde, wir waren Sklaven, wir waren Unterdrückte, der Bodensatz der Gesellschaft, meilenweit entfernt von dem Gedanken, von irgendwem oder für irgendetwas erwählt worden zu sein. in einer hoffnungslosen und ausweglos erscheinenden Lage. Doch mit Gottes Hilfe gelang es, die Fesseln abzuwerfen, der Sklaverei zu entkommen, die tyrannische Herrschaft des Pharao abzuschütteln und den Weg in die Freiheit anzutreten. Wir lernen dabei, das Unvorhersehbare vorherzusehen, nicht zu verzagen, nicht zu verzweifeln, so aussichtslos die derzeitige Situation auch erscheinen mag. Denn irgendwo wartet ein Ausweg, irgendwo öffnet sich eine Tür und irgendwer wartet darauf, dass wir sie durchschreiten. Wir erinnern uns an die elementare Bedeutung der Dankbarkeit, denn Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glück, individuell und kollektiv. Wir vergegenwärtigen uns, dass wir Fremde waren, Fremde in Ägypten, und wir fräsen diese kollektive Erfahrung Jahr für Jahr in unser Bewusstsein, um zu verstehen und nachzuempfinden, was es bedeutet, fremd zu sein, fremd auszusehen, als fremd wahrgenommen zu werden, als Fremder behandelt zu werden. Und wir nehmen uns vor, denjenigen die Hand auszustrecken, die selbst Fremde sind. Zumindest dann, wenn sie uns nicht hassen, uns angreifen oder uns vernichten wollen. Will heißen, auch die Empathie hat dort ihre Grenzen, wo sie das eigene Überleben gefährdet. Aber dennoch ist der Grundgedanke wertvoll. Wir prägen uns ein, dass die Treue zu Gott den Widerstand gegen menschliche Tyrannei bedeutet. Und zwar immer und überall. Wir lernen, Freiheit wertzuschätzen, dafür zu kämpfen und sie zu verteidigen. Wir erfahren, dass grenzenlose Freiheit ins Chaos führt. Und dass Freiheit ein mühseliger und langwieriger Prozess ist. Dass Freiheit nicht kostenlos zu haben ist, sondern eine Entscheidung ist, die jeder selbst treffen muss. Eine Entscheidung, die weder normal noch natürlich ist, sondern die Verantwortung bedeutet. Verantwortung für sich selbst, den Nächsten und die Gemeinschaft. Und wir vergegenwärtigen uns vor allem eines. Wenn wir nicht wissen, wer wir waren und wie wir zu dem geworden sind, was wir sind, werden wir daran scheitern, das zu werden, was wir sein wollen. Und wer kann das schon wollen? Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
Wie das bevorstehende Pessachfest dazu beiträgt, Geschichte und Identität des Judentums zu bewahren und an künftige Generationen weiterzugeben, das beschrieb Daniel Neumann, der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in der religiösen Ansprache in unserer monatlichen Sendung Jüdische Welt. Die Ansprache gibt's zum Nachhören bei uns im Netz bei hr2.de und dort finden Sie auch die ganze Sendung als Podcast. Hier in HR2 Kultur geht es jetzt weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Lesung. Zurzeit hören wir den israelischen Schriftsteller Edgar Keret mit seiner starken Meinung zu brennenden Themen. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Hinhören und ich wünsche weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.